Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ab dem 11. April beginnen in Indien die Parlamentswahlen. Und Religion hat ungeheuer viel mit ihnen zu tun. Das ist unser Thema jetzt. Indien ist ein ungeheuer vielfältiger Staat und Indien ist eine säkulare Republik. Zumindest steht das so auf dem Papier. Aber die herrschende BJP-Regierung setzt zuallererst auf die Hindus. Und sie setzt auf Polarisierung, besonders zwischen Hindus und Muslimen. Was bedeutet das für Minderheitsreligionen wie Muslime und Christen? Danach hat Gerd Brendel zwischen Kerala und Delhi gefragt.
Sonntagmorgen in Kollam, einer Kleinstadt im südindischen Bundesstaat Kerala. In der syrisch-orthodoxen Mar-Thomas-Kirche segnet der Priester seine Gemeinde, bevor der Altar mit dem Kreuz wieder durch einen Samtvorhang verdeckt wird. An einer Wand hängt das Porträt des Namenspatrons Mar-Thomas, des heiligen Thomas. Auf ihn berufen sich die Christen Südindiens.
Wir glauben daran, dass der heilige Thomas im Jahr 52 nach Indien kam und das Wort Gottes predigte.
Nach dem Gottesdienst sitzt Pfarrer Shichu George in seinem Wohnzimmer und erzählt stolz die Geschichte seiner Kirche. Beweise dafür, dass Thomas wirklich nach Indien kam, gibt es keine, aber es gibt Indizien. Zwischen der südindischen Malabarküste und dem Römischen Reich bestanden Handelsbeziehungen. Das belegen die zahlreichen römischen Münzen, die hier gefunden wurden. Pfarrer Shichu George trägt die schwarze Kopfbedeckung der orthodoxen Priester. Seit im 4. Jahrhundert eine Gruppe syrisch-orthodoxer Christen in Kerala landete, untersteht seine Kirche dem Patriarchen von Antiochien. Die Verbindung mit der syrischen Kirche drohte allerdings abzureißen, als die Portugiesen im 16. Jahrhundert Südindien kolonisierten. Sie setzten die einheimischen Christen unter Druck, sich der katholischen Kirche anzuschließen. Deren Widerstand war 1653 schließlich erfolgreich.
So the people of
Die Christen von Kerala banden sich unter ihrem Anführer, dem Erzdiakon Thomas Parambil, mit einem Seil an das Kreuz und schworen, niemals eine fremde Macht über ihre Kirche anzuerkennen.
Der steinerne Sockel steht bis heute vor der Kirche in Fort Kochi. Es gibt Historiker, die diese Kirchenrebellen als Vorkämpfer für die Unabhängigkeit Indiens sehen und Erzdiakon Thomas in eine Reihe mit Luther stellen. Die Trennung in eine romtreue und eine eigenständige Kirche unter dem syrisch-orthodoxen Patriarchen blieb nicht die einzige Kirchenspaltung. Aber für alle sogenannten Thomas-Christen gilt, was Pfarrer Shichu sagt. Unserem Glauben nach sind wir Christen, der Kultur nach Hindus. Davon zeugen viele Alltagsgewohnheiten und Bräuche. Zum Beispiel, dass in der Kirche von Pfarrer Shichu keine Kerzen brennen, sondern Öllampen wie in einem Hindu-Tempel. Und
dass der Bräutigam der Braut eine Kette um den Hals legt, haben wir von der Hindu-Kultur übernommen. Nur ist bei uns ein Kreuz an der Kette.
Die Thomas-Christen gehören zum indischen Subkontinent wie die Tempel Südindiens und die Bauten der Mogul-Herrscher. Aber genau das bestreiten Politiker der hindu-nationalistischen Regierungspartei BJP immer wieder. Deswegen ist auch für Pfarrer Shichu der Ausgang der Wahlen entscheidend.
Die letzten 5 Jahre haben mir Sorgen gemacht und ich habe das Gefühl, dass es für alle Minderheiten bedrohlich wird, wenn diese Regierung wiedergewählt wird.
In den vergangenen Jahren haben die Übergriffe auf Christen zugenommen. Nicht in Kerala, aber im Nordwesten des Landes. Wenn schon die Christen immer wieder als unindisch angegriffen werden, dann gilt das umso mehr für die größte religiöse Minderheit des Landes, die Muslime.
In den letzten 5 Jahren haben Hassverbrechen und Lynchmorde zugenommen. Viele der Opfer waren muslimische Viehhändler, die fälschlicherweise beschuldigt wurden, Kühe geschlachtet zu haben.
Die Soziologin Zoya Hassan hat bis zu ihrer Emeritierung an der angesehenen Nehru-Universität in Neu-Delhi unterrichtet. Sie beobachtet einerseits zunehmende Gewalt, andererseits eine verstärkte staatliche Einflussnahme auf die Medien.
Until about a year ago, the Hindustan Times.
Bis vor einem Jahr hatte die Hindustan Times eine eigene Rubrik für Hassverbrechen gegen Muslime, bis der Premierminister persönlich intervenierte und der verantwortliche Chefredakteur Bobby Ghosh seinen Hut nehmen musste.
And in fact, the editor Bobby Ghosh, whose idea it was to track hate crimes, had to resign.
Erste muslimische Gemeinden lassen sich schon in den ersten Jahren nach Mohammeds Tod belegen. Die ersten Moscheen errichteten arabische Händler in Kerala. Später folgten muslimische Eroberer aus Afghanistan und schließlich die Mogul-Dynastie. Ihre Mausoleen und Moscheen prägen bis heute nordindische Städte. Aber es sind die Sufi-Schreine, in denen das Herz des indischen Islams bis heute schlägt. Schreine wie das Kuppelgrab des Stadtheiligen von Delhi, Nizamuddin Aulia. Tausende pilgern täglich durch die engen Gassen zu seinem Grab in der indischen Hauptstadt. Und an jedem Abend werden ihm zu Ehren Kavalis gesungen, die frommen Lieder indischer Mystiker. Zu Nizamuddin pilgern alle, nicht nur Muslime. Es ist einer der Orte Indiens, wo der jahrelang gelebte gemeinsame Alltag von Hindus und Muslimen noch spürbar ist. Ein Alltag, der immer mehr verschwindet, die Soziologin Zoya Hassan.
Muslims.
Muslime werden auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert und arbeiten deshalb selbstständig oder im informellen Bereich. Und Muslime werden bei der Wohnungssuche diskriminiert.
Die Geschichte zwischen Muslimen und Hindus auf dem indischen Subkontinent war immer wechselhaft. Aber für Zoya Hassan geht die eigentliche Ursache der zunehmenden Diskriminierung auf die Unabhängigkeit Indiens zurück. Sie brachte die Abspaltung des mehrheitlich muslimischen Pakistans mit sich.
Ein großer Teil der Hindu-Mittelklasse hat den Muslimen nie die Teilung in Pakistan und Indien vergeben. Für sie ist das Land heilig. Sie verehren die Nation als Muttergöttin. Indien zu teilen, ist für sie, als würde man die Mutter zerstückeln.
Seit 1947 musste jeder muslimische Politiker in Indien irgendwann seine Loyalität zu Indien unter Beweis stellen.
Sajid Usmani studiert Politologie an der Aligarh Muslim University, 2 Zugstunden westlich von Delhi gelegen. Sie ist mit 30.000 Studierenden eines der größten Universitäten des Landes und anders als der Name vermuten lässt, alles andere als rein islamisch. Über ein Drittel der Studierenden kommt aus Hindu-Familien. Mit neogotischem Glockenturm und Moschee-Kuppeln erinnert der Campus an eine Mischung aus Oxford und Mogul-Palast. Der Gründer, Sir Syed Ali Khan, glaubte vor 150 Jahren an einen aufgeklärten Islam. Eine Vision, die Sajid unter den religiösen Führern heute vermisst.
Der bekannteste Protest unserer islamischen Religionsvertreter war gegen Salman Rushdie, als der vor ein paar Jahren auf dem Jaipur Literaturfestival sprechen sollte.
Wir sitzen beim Tee vor der Uni-Bibliothek. Traditionelle islamische Kleidung trägt hier kaum jemand, auch Sajid nicht.
Ich sehe nicht aus wie ein traditioneller Muslim, aber wenn ich zum Beispiel zu einer Podiumsdiskussion eingeladen werde und ich weiß, dass es keine mehrheitlich muslimische Veranstaltung ist, trete ich erkennbar als Muslim auf, mit Gebetskappe und knielangem Hemd.
So auch neulich, als Sajid als einziger Muslim an einem von der indischen Regierung organisierten Jugendparlament in Delhi teilnahm.
Ich habe angefangen, meine Identität ernster zu nehmen.
Vor ein paar Wochen wurde er mit anderen Kommilitonen von lokalen BJP-Mitgliedern wegen Aufruhr gegen den Staat angezeigt, nach einem Streit mit Parteigängern Modis. Und vor wenigen Tagen, kurz bevor Sajid eine Diskussion mit der Schriftstellerin Arundhati Roy moderieren sollte, wurde der Student zur Provinzverwaltung zitiert.
I was called by the district administration.
Und da musste ich unterschreiben, dass ich weder den Premierminister beim Namen nennen, noch den Ministerpräsidenten von Uttar Pradesh, den fundamentalistischen BJP-Politiker Yogi Adityanath, noch Kaschmir und einige andere Begriffe verwenden würde.
Roy und Osmani verständigten sich dann darauf, als Synonym für die umstrittene Provinz Kaschmir mit ihrer muslimischen Bevölkerungsmehrheit den Begriff No Man's Land zu verwenden. Niemandes Land. Denn ab dem 11. April im Heimatland von Farah Shichu, von Soya Hassan und Sajid Osmani gewählt wird, dann geht es genau um diese Frage. Wem gehört Indien? Nur der Mehrheit oder allen? Hindus, Christen, Muslimen, Andersgläubigen und Atheisten gemeinsam.